Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM hört ihr natürlich auf der 102,6 Megahertz im wunderbaren Ulm in der Platzgasse. Und da gibt es selbstverständlich wieder um 16 Uhr, auch an diesem wunderbaren Montag, eine Ausgabe der Plattform. Für euch am Mikrofon in der nächsten Stunde Frank Rieddorf. Und ich freue mich sehr, wieder einen Gast von der Universität Ulm hier zu haben. Und ich begrüße den Leiter des Institutes für Systematische Botanik und Ökologie, den Herrn Professor Dr. Marian Katzter. Herzlich willkommen.
Guten Tag, grüß Gott.
Schön, dass Sie zu uns kommen konnten. Sie waren schon einmal da bei Radio Free FM. Das ist aber eine Zeit lang her, aber noch in den Heiligen Hallen in Zöflingen.
Ja. Das war sehr schön, ja. Das war eine schöne Geschichte. Da weiß ich noch, da habe ich über den Klimawandel gesprochen. Auch eine der Themen, die wir bearbeiten, so im weitesten Sinne.
Genau, Sie machen ja sehr, sehr viel an Ihrem Institut und Sie sind auch noch zuständig für den Botanischen Garten in Ulm. Also haben wir relativ viele Themen, die wir heute besprechen können.
Ja, schön. Das wird hoffentlich eine spannende Stunde werden.
Fangen wir ganz kurz mal an mit Ihnen persönlich, wenn Sie mal einfach ganz kurz sich so vorstellen mit Ihrem Werdegang, was Sie alles beruflicherweise gemacht haben, bevor Sie dann den Ruf in Ulm erreicht haben. Sie sind ja auch schon eine Zeit lang hier in Ulm jetzt, schon in den 90ern, glaube ich.
Ja, ne? Über 20 Jahre bin ich schon hier in Ulm. Ich kann auch fast sagen, ich bin einer der dienstältesten Professoren innerhalb der Biologie. Ja. Ich habe so einen, besonders drei Punkte in meinem Leben. Ich sage, ich bin in der Tschechoslowakei, in der alten Tschechoslowakei geboren, bin österreichischer Staatsbürger und deutscher Beamter.
Sehr gut.
Also eine internationale europäische Mischung. Ja, ich habe Forstwissenschaften studiert und bin da noch, bevor ich das Studium beendet habe, über die Berge aus ehemaligen Jugoslawien nach Österreich, habe ich fertig studiert, von dort dann dort promoviert und dann die Postdoc-Zeit in Düsseldorf verbracht und von dort wieder zurück nach Wien und dann habe mich auch schon habilitiert gehabt und bin dann beinahe in Göttingen gelandet, aber da war Ulm besser. Und seitdem bin ich hier und bin sehr zufrieden.
Sie hatten sich also damals in den 90ern für die Universität in Ulm entschieden und sind dann seit Mitte der 90er hier verantwortlich.
Ja, seit 95 sogar.
Seit 95. Genau, ja. Systematische Botanik und Ökologie kommen wir gleich drauf. Was Sie aber auch sind, ist verantwortlich für den wunderschönen Botanischen Garten hier in Ulm. Und den wollen wir jetzt mal ein bisschen vorstellen und ein bisschen Werbung machen. Erzählen Sie mal, Sie haben ein dickes Programmheft mitgebracht. Es scheint jede Menge Aktivitäten zu geben im Botanischen Garten.
Also wenn Sie zu uns in den Botanischen Garten kommen, wir haben drei Eingänge, ne, vom Eselsberg oben, von der Uni quasi, dann vom Lehrertal und dann vom Bauamt, also der mittleren Höhe. Wenn Sie den Höhenweg in Ulm laufen, da kommen Sie da sehr schön vorbei. An jedem dieser Eingänge ist ein Kasten und da sind die Programme ausgelegt. Also wir haben immer was zu bieten. Wir haben auch seit einigen Jahren bereits jeden Sonntag auf. Also Sie können jeden Sonntagnachmittag zu uns in die Gewächshäuser kommen. Das Gelände ist jeden Tag offen. Zu den Zeiten, in denen man noch was sehen kann. Also jetzt sind die Tage lang, also wir haben entsprechend lange auf, bis 19 Uhr. Das finden Sie aber alles in dem Jahresprogramm. Unser Jahresprogramm hat viele Väter, viele Mütter, viele, die beitragen. Das sind Leute von der Universität, es sind aber auch viele Externe, die dann so mehr oder weniger mit dem Garten assoziiert sind, diese Möglichkeiten nutzen, um dort Veranstaltungen abzuhalten im Sinne der Universität, im Sinne der Erwachsenenbildung, der Umweltbildung und so weiter.
Was ist denn so die Grundaufgabe von unserem Botanischen Garten oder mal geschichtlich angefangen? Woher kam das dann? War das von der Universität der Forschungsauftrag, um zu forschen und Pflanzen anzuschauen oder war es die Arterhaltung oder was war so die Grundidee von Botanischen Gärten?
Also Botanischen Gärten, das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte, die die Menschen und die Natur und die Forschung an der Natur begleiten. Das Verständnis der Botanischen Gärten ändern sich, so wie alles im Laufe der Zeit. Der Botanische Garten ist vor mehr als 30 Jahren gegründet worden. Das ist immer der Gründungsvater, war damals der Professor Weberling, der dann den Garten immer so für die Gruppen, die die Systematik bearbeitet, gegründet hat und ihm dann zugesichert worden ist. Der Garten ist dann weiter unter seinem Nachfolger, dann Professor Gotzberger, weiter gewachsen. Der Fläche, wir haben an die 25 Hektar Fläche. Das ist einer der größten flächenmäßig botanischen Gärten in Deutschland. Es ist aber nicht so, dass die Größe des Gartens entscheidend ist, sondern die Menge, die Anzahl an Pflanzen, die man kultiviert. Und da sind wir im guten Mittelfeld. Also das hängt immer davon, welche Schwerpunkte man setzt. Und der Schwerpunkt des Botanischen Gartens in Ulm ist Forschung und Lehre, also beide gleichzeitig. Sie merken, ich habe noch nichts von Öffentlichkeit. Ich habe die Menschen eingeladen, aber jetzt erzähle ich von Forschung und Lehre. Und das ist auch richtig so, denn die Botanischen Gärten sind Einrichtungen der Universität und das sind eben Forschung und Lehre sind die zwei Schwerpunkte der Universität. Ja.
Also ist er jetzt nicht unbedingt auf Attraktivität ausgelegt für Beobachter, sondern dass die Studenten möglichst schnell da forschen können?
Das ist für die Studenten, also der Botanische Garten liefert zum Beispiel 7000 Pflanzen für die Bestimmungsübungen. Ja. Also das sind schon, das ist eine ganze Menge, der hält viele unterschiedliche Lehrobjekte vor. Also das sind die 15 Lehrveranstaltungen, die dort abgehalten werden. Also wenn die Besucher da kommen, dann sehen sie jemanden, der da mit Gruppe Studenten durchläuft, dann ist es meistens etwas, was dann gezeigt wird im Botanischen Garten selbst. Also das ist eine ganz wichtige Stätte der universitären Lehre. Und das andere, was nicht weniger wichtig ist, ist dort direkt die Forschung, also die wir dort machen können, die wir sonst ohne den Garten die gar nicht möglich wäre. Ja. Das haben die Physiker leichter oder die Mediziner, da kommen die Menschen zu ihnen direkt. Ja. Wir müssen unsere Pflanzen uns direkt vorhalten und die müssen im Zustand sein, dass wir mit ihnen die Experimente machen können. Das ist sagen wir, der experimentelle Teil. Es gibt aber einen Teil, der eigentlich noch viel spannender ist. Sie haben zum Beispiel die Bionik, ja, also Lotus-Effekt, das ist abperlende Oberflächen gibt, die selbstreinigend sind und so weiter. Das hat man alles von den Pflanzen gelernt. Und das hat natürlich nicht jede Pflanze ist gleich. Und es kommen immer wieder Fragen, jetzt hätten Sie dann das und das, kommt von der Physik oder so, zu beobachten oder von der Mikrobiologie. Jetzt haben wir Assoziationen mit Mikroorganismen, die dann Vitamin B erzeugen oder sowas mit den Pflanzen. Und das, haben Sie diese Pflanze? Können wir das anschauen? Haben Sie was Ähnliches? Ja, also Fragen, die querbeet aus der gesamten Forschungslandschaft kommen, die bis in die Technik eine breite Anwendung haben.
Also das ist dann gar nicht mal nur rein für die Biologen, weil wir hatten letzte Woche den Herrn Professor Marti und der hat nämlich auch erzählt, wegen Lotus-Effekt war er auch bei Ihnen und hat sich dann auch inspirieren lassen in der Natur. Das heißt, also einfach wirklich der direkte wissenschaftliche Bezug, da kann ich nachfragen, da habe ich diese und jene Pflanzen.
Das ist eben der gewisse Paradigmenwechsel, der sich vollzieht, also in den Botanischen Gärten selbst, ne? Weil die waren früher mehr auf die taxonomische Forschung, also man hat neue Pflanzen bekommen aus den Tropen, aus der Ferne, Reisen war sehr, sehr schwierig, beschwerlich, da hat man sie hier im Lande kultiviert und kennengelernt. Das hat sich dann geändert in den letzten Jahrzehnten, denn man kann überall hinreisen, aber man bekommt keine Pflanzen. Ja, das hat sich also vollkommen umgedreht. Das Reisen ist leicht, das Bekommen von biologischem Material aufgrund der ganzen ganz richtigen Schutzbestimmungen sehr schwierig. Ja, das Nagoya-Protokoll und so weiter, das sind viele Vereinbarungen, die diese Biopiraterie im weitesten Sinne vorbeugen wollen und müssen.
Also das heißt, dieses Klassische, was man noch zu Humboldts Zeiten kennt, man fährt mit dem Segelschiff hin, sammelt alles ein, was man haben kann und versucht dann hier in Europa zu kultivieren. Das war so der ursprüngliche Gedanke früher mal. Ne?
Also Sie können mit dem Segelschiff zwar hinfahren, aber wenn Sie versuchen, was reinzubringen, werden Sie entweder dort verhaftet oder hier. Ja, also, oder wird Ihnen alles abgenommen. Also das Pflanzenmaterial, genauso wie das tierische Material, über die Kontinente zu transportieren, ist extrem schwierig geworden, zu Recht. Ne? Weil das sind ja Urlauber, die meinen, die müssen unbedingt, was weiß ich, Nashorn mitbringen. Mhm. Ja? Das ist zu Recht sehr schwierig geworden und es wird auch sehr stark alles geprüft, auf den Flughäfen, auch in Deutschland, was die Menschen alles reinschleppen.
Haben Sie jetzt irgendwelche ganz exotischen Sachen hier in Ulm?
Ja, wir haben viele exotische Sachen. Wir haben Orchideen, die Charles Darwin beschrieben hat, ja, dass es den Schmetterling geben muss, den man damals noch nicht kannte. Und wir haben Jade, wir haben Pflanzen, die da wirklich also sehr exotisch sind. Das kann man lange aufzählen. Aber das ist, wir sind jetzt nicht auf die Exotik hinaus. Mhm. Es waren also die Professoren Gotzberger und Weberling, die haben schon einige, zu der Zeit ging es ja noch eher, Sachen auch gesammelt und hergebracht, beziehungsweise haben wir aus den Beständen von anderen botanischen Gärten durch Tausch bekommen, die dann, sagen wir, einen gewissen Seltenheits-Raritätswert haben, aber das ist jetzt nicht die Aufgabe des Botanischen Gartens, eine Rarität auszustellen. Also wir sind jetzt kein Schaukabinett, wo wir sagen, ah, schauen Sie her, eine Pflanze mit so großen Blättern oder sowas. Ja. Also,
Titanwurz oder irgendwas.
Ja, also, das haben wir zum Beispiel auch nicht. Ja. Also das, der Garten ist relativ jung und das Verständnis des Gartens ist auch vielleicht etwas anders gelagert als bei Gärten, die ein paar hundert Jahre alt sind. Ja. Mhm. Also wir sind ganz gezielt für Forschung und für die Lehre da. Und ich verstehe es auch so, und das ist mein Bestreben, seitdem ich den Garten seit mehr als 10 Jahren leite, dass wir den Garten sehr weit öffnen, also für alle Disziplinen, auch für die Menschen, für Fachrichtungen wie die Psychosomatik zum Beispiel.
Mhm.
Also,
jetzt haben Sie die Besucher. Was machen Sie denn jetzt alles für die Besucher? Was ist denn so das Highlight? Sie haben ja hier sind ja relativ viele Veranstaltungen drin. Das heißt, Sie machen gezielt Veranstaltungen, die jetzt direkt mit den Pflanzen zu tun haben, also Sträucher blühen, Arzneipflanzen, giftige Pflanzen oder sowas. Das sind das ganze Jahr über, sind immer wieder irgendwelche Veranstaltungen.
Ne? Ja, also das, was ich bis jetzt erzählt habe, war natürlich die Forschungsperspektive. Mhm. Das, was Sie fragen, ist jetzt die Perspektive für die Öffentlichkeit und die läuft da sehr gut mit. Ja, also die Öffentlichkeit nimmt uns sehr gut wahr. Also das wird, das ist also exponentiell zunehmen. Vor einigen Jahren war es, da gibt es einen botanischen Garten in Ulm, wirklich, so ungefähr. Ja. Also die Zeiten sind längst vorbei, also wir werden sehr wahrgenommen und haben viele Besucher. Sie haben unser Programm angesprochen, also wenn Sie da durchblättern, es gibt so einige Seiten zum jeden Monat. Es gibt auch einige Highlights, die auch jahreszeitlich ziemlich also angepasst sind. Das Beste, also was bald kommt, ist die Woche der Botanischen Gärten mit dem Sommerfest am Sonntag, den 17. Juni, also ist unser Sommerfest. Das ist immer oben bei den Gewächshäusern, das sind Freigelände, das sind 300 bis 500 Besuchern da. Und die Gewächshäuser sind offen, es ist viel Angebot, auch vom Biergarten. Also wir haben jetzt seit einigen Jahren auch der Biergarten, der wird privat, also betreibt nicht die Uni, sondern wird privat wirtschaftlich mit einer netten griechischen Bedienung betrieben. Also da haben wir einen schönen Synergismus, wie heutzutage heißt, zwischen dem kulinarischen und dem Erlebnisgenuss im Botanischen Garten.
Also man kann es quasi als Naherholung schon, man kann sich den ganzen Garten ansetzen, kann dann ein bisschen in den Biergarten gehen und sich dann entspannen.
Ne? Ja, auf jeden Fall. Und die Urbanität in Ulm nimmt ja stark zu mit der Straßenbahn. Das öffentliche Grün nimmt ab, leider, ne? Muss man auch sagen. Und so ist der Garten schon eine grüne Oase. Ja? Und das wollen wir weiterhin so haben. Also klar, es ist eine Nachverdichtung, ist sicher besser als immer neue Flächen draußen, also in der grünen Landschaft zu bebauen. Aber die Stadt wird, sagen wir, urbaner, städtischer. Und da spielt so eine Fläche von 25 Hektar, die wir sehr naturnah bewirtschaften oder pflegen, eine ganz große Rolle.
Gibt es irgendwie auf einer Homepage, Internetseite mal das Ganze zusammengefasst oder muss man sich das Heft hier von der Universität, vom Botanischen Garten des Jahresprogramm?
Also Sie kommen, wenn Sie sich an der Uni-Homepage, also uni-ulm.de einloggen, dann kommt gleich, sehen Sie oben auch Link zum Botanischen Garten und dann ist das alles
verfügbar. Und da hat man diese ganzen Veranstaltungen.
Auch das Programm ist da drauf,
Oder an den 4 Eingangstoren oder hier bei Radio Free FM haben Sie auch ein paar mitgebracht. Also wer jetzt genau wissen will, was es alles für Veranstaltungen gibt. Was gibt es noch für Highlights außer der Woche am 17. Juni? Gibt es noch irgendwelche Sachen, also, wo Sie besonders empfehlen, an Ihrem Herz liegen?
Wir haben also so ein Sommerfest, dann haben wir Herbstfest. Das ist immer meistens irgendwie Ende September, Anfang Oktober, das Wochenende. Da haben wir eine Obstsaftpresse und da wird also frische aus den Äpfeln in unserer Streuobstwiese wird dann frischer Apfelsaft gepresst und Stockbrot gebacken und so. Also das ist ein sehr schönes Fest, eher für, sagen wir, jugendliche Kinder, Familien. Also das ist auch was ein bisschen anders gelagert als unser Sommerfest. Und dann, wenn die Tage kürzer und die Abende dunkel werden, ist es die Zeit, in die Gewächshäuser zu gehen. Da haben wir seit einigen Jahren ein schönes Highlight, also im eigenen Sinne Taschenlampenführungen. Da werden sie quasi im Dunkeln geführt durch die Geräuschkulisse eines Urwaldes. Da habe ich unlängst dort auch so eine Führung organisiert und dann meine Kinder hat behauptet, na, der Brüllaffe wäre auf den Schultern gesessen. Also so erlebnisintensiv ist es. Also das sind sehr schöne Sachen, die man da wirklich empfehlen können.
Also dann machen wir hier offiziellen Aufruf von alle Ulmer, den Botanischen Garten mal zu besuchen, auf die Homepage zu gehen, sich alles anzuschauen und er ist immer geöffnet, solange das Licht leuchtet, bis 19 Uhr und am Sonntag sind dann auch die Gewächshäuser offen und dann gibt es natürlich noch die ganzen vielen Veranstaltungen drumherum, die in dem Heftchen und auf der Homepage von der Universität Ulm beim Botanischen Garten sind. Sehr schön. Dann werden wir jetzt hier mal eine kleine musikalische Unterbrechung machen. Es gibt ja noch viel mehr mit Ihnen zu bereden. Botanischer Garten, ja, ist ja das große Aushängeschild, sage ich mal. Aber das Institut beschäftigt sich ja noch mit vielen anderen Sachen. Machen wir ein bisschen Botanical Roots mit den Jungs von Black Uhuru und dann geht's gleich weiter mit dem Professor Dr. Marian Katsch da hier bei der Plattform. Bis gleich. Die Botanical Roots von Black Uhuru. Und wir haben hier den Mann, der die Wurzeln und die Pflanzen in Ulm wachsen lässt, den Professor Marian Katzter vom Institut für Systematische Botanik und Ökologie. Über den Botanischen Garten haben wir jetzt gerade davor geredet. Jetzt kommen wir mal zu weiteren Aufgaben, die Sie am Institut machen. Und ein großes Thema ist die Ökologie der Feuchtgebiete.
Ja, das klingt ganz schön sperrig, aber Moore, wenn man Moore sagt, was ist los im Moos, das klingt schon viel besser. Also viele wissen das, die Moore sind für manche vielleicht unheimlich in den alten Sagen. Wir haben in Deutschland viele Moore gehabt, es sind viel, viel weniger geworden. Wir haben sehr viel Fläche gewonnen für die Landwirtschaft, um die eigene Lebensmittelversorgung sicherzustellen. Also das ist eine sehr wechselhafte Geschichte der Feuchtgebiete in Deutschland und das sind in unserer sehr intensiv genutzten Landschaft sind das eine der letzten Refugien für Pflanzen und Tiere. Ja. Und deswegen ist es wichtig, sie auch zu schützen und sie auch zu verstehen. Also im Vorfeld gefragt, wir haben hier doch gar nichts, gar keine Moore. Er sagt, ja, fahren Sie doch mit der Autobahn, ne? Wenn Sie dann A8 dann fahren zum Elchinger Kreuz A7 und dann Richtung Osten, Nordosten haben Sie das Donaumoos, also bis nach Langenau hin und zwischen Günzburg, Langenau. Wenn Sie auch jetzt um diese Jahreszeit durch die Landschaft fahren, dann sehen Sie entlang der Autobahn oder auch von Zug aus, die schwarzen Äcker, das ist keine Schwarzerde, das sind ehemalige Moore alles. Ja. Also die Landschaft hier im Donau, entlang der Donau, aber auch in Oberschwaben vor allem, das waren sehr viele kleine, größere Moore. Und die sind alle seit den 20er, 30er Jahren des 20. Jahrhunderts bis lang in die 60er drainiert worden und der landwirtschaftlichen Nutzung, also einer intensiven landwirtschaftlichen Nutzung zugeführt.
Also das heißt, Feuchtgebiete sind gar nichts Exotisches, sondern das haben wir hier überall vor der Haustür.
Ja, hatten, kann man sagen.
Und jetzt auch, ist relativ viel zurückgegangen, einfach durch die Landwirtschaft.
Ja, das ist, naja, man muss es so verstehen, also die eigene Versorgung durch die Nahrungsmittel war das oberste Gebot, ne? Jede Nation oder ja, das Gebiet. Also es war nicht so, dass wir Bananen sind Grundnahrungsmittel, ja, dass wir alles importieren können. Das war nicht so. Das musste vor der Haustür erzeugt werden, um die Menschen dort lebend zu ernähren. Und so muss man es auch mit dem Drainieren der Moore und Gewinnung von landwirtschaftlicher Fläche verstehen. Also von dem her ist, was die Menschen damals gemacht haben, war, hat sicher eine Rechtfertigung. Das war keine Boshaftigkeit der Natur gegenüber.
Ja, es ist aber Tatsache. Aber Sie haben, das ist eines Ihrer Steckenpferde, Ihrer Spezialitäten, diese mit den Feuchtgebieten. Was gibt es denn da jetzt so Spezielles zu sagen? Was ist denn an Mooren so speziell?
Ja, es ist eine andere Welt. Ja, wir Menschen, wie wir leben, wir sind gewohnt, überall atmen zu können, also sprich Sauerstoff zu haben. Wenn Sie versuchen, unter Wasser einzutauchen, dann sind Sie bald wieder draußen, ne, mit Ihrem Kopf zumindest. Und so ist es auch im Moor, weil da sind die Pflanzen vielleicht mit dem Kopf aus dem Wasser, aber mit den Wurzeln dann nicht mehr. Und da tauchen die mit den Wurzeln in eine anoxische, also in eine Welt ohne Sauerstoff. Und das ist so, wie die Welt vor vielleicht 4 Milliarden Jahren ausgesehen hat. Wir hatten auch keinen Sauerstoff, weil es noch keine Pflanzen gab, die Photosynthese gemacht haben. Und dann kamen sie und haben unsere Atmosphäre total verändert. Das war die erste große Umweltkatastrophe. Da haben sie plötzlich Sauerstoff freigesetzt und alles, was dann noch auf, also ohne Sauerstoff nur leben konnte, wurde verdrängt. Das ist das, was die dann im Moor, im Sumpf oder noch woanders, also auch in den im Nahrungstrakt der Wiederkäuer zum Beispiel, ne, weil eine Kuh auch noch so stattfindet. Die haben sich sozusagen zurückgezogen. Die Lebewesen, die vielen Bakterien, aber auch Archaeen, das ist auch so eine Gruppe sehr alte Lebewesen, die haben sich zurückgezogen in die Bereiche, wo es keinen Sauerstoff gibt. Und das sind eben die Moore. Und jetzt, wenn Sie ein Moor drainieren, also wenn Sie das Wasser rausleiten, dann kommen in die Bereiche, wo diese archaischen Lebewesen leben, Sauerstoff hinein. Und dann wird der Kohlenstoff, also die Organik, die dort ist, sehr schnell umgesetzt. Und Resultat ist, dass wir auch aus den Mooren, also aus diesen Flächen, sehr viel CO2-Emissionen haben. Also Klimawirksamkeit der Moore ist ein ganz wichtiger Stichpunkt bei dem Schutz, also der Moore heute. Also das sagt man, wir müssen die Moore schützen und wieder vernässen, damit wir diese unkontrollierte CO2-Freiausgasung aus der Moore vermeiden. Ja, und das sind schon beachtliche Tonnen, die dann rausgehen.
Ja, das heißt, dadurch, dass man die Moore trockenlegt, passiert so etwas?
Durch die Trockenlegung kommt es zu ganz großen Ausgasungen von CO2. Da sind wir in Deutschland also harmlos, sage ich jetzt, global gesehen. Die schlimmsten sind Malaysia, Indonesien, da die Ecke, überall, wo die Ölpalme angebaut wird, Südostasien. Da haben sie nämlich tropische Moore und das ist natürlich noch eine Nummer, also größer, also stärker von Effekten her. Die ganze Ölpalme, was wir überall haben, also das ist sehr problematische Pflanze im Anbau, was jetzt gerade geschieht. Und die wird oft auf dem Moorboden, da haben Torf in diesen südostasiatischen Ländern aufgebaut. Und abgesehen von Orangutans und Zerstörung der Biotope, wird sehr, sehr viel CO2 emittiert. Die Eltern können sich vielleicht erinnern, es gab 1996 oder wann war das? Also gab es eine Riesenkatastrophe da, dürften ein paar Wochen lang keine Flugzeuge landen. Das gab eine Riesenmoorbrände, also den ganzen Torf hat angefangen zu brennen in Südostasien und da war praktisch für einige Wochen konnte man gar nicht hinfliegen. Das war eine Riesenkatastrophe. Ja. Also die Bewirtschaftung der Kohlenstoffvorräte oder des zurückgehaltenen Kohlenstoffs im Moor ist eine ganz essentielle Frage.
Aber man kann sich ja auch umgekehrt zunutze machen. Es gibt ja mit den Biogasanlagen, die funktionieren ja sozusagen auf Moorbasis, oder?
Naja, das sind Prozesse, also das ist ein bisschen wieder was anderes natürlich. Also ein Moor ist, also die Welt ohne Sauerstoff ist eine, die uns verschlossen bleibt. Aber sie hat für uns auch für den Menschen ganz interessante positive Effekte. Also man kann vieles nutzen. Im Moor ist es so, dass wir von dort aus, also jetzt für das Klima wird dort CO2 festgelegt, also Kohlenstoff wird dort festgelegt, geht nicht frei. Aber das ist für den Menschen, das sind die Feuchtgebiete, wir hatten viel weiteren Nutzen. Das sind die besten Überschwemmungs Verhinderungsgebiete, also Vermeidung. Also für die Moor, also ein Moor, ja, das, ja, wenn es paradox klingt, ist wie ein Riesenschwamm. Und wenn starke Niederschläge sind, Überschwemmungen, dann saugt sich der Moorkörper voll und es fließt nichts raus. Also das ist ein Aberglaube, dass Vernässung der Moore würde zu Überschwemmungen beitragen. Also im Gegenteil, ja, das ist wie gesagt wie ein Riesenschwamm. Also der Ausgleich in der Landschaft der Moore und der Wasserkörper ist ganz, ganz wesentlicher. Wir haben zum Beispiel in Oberschwaben am Federsee ein Moor, ne? Und das ist auch eine Riesenretentionsfläche. Das ist eigentlich eine der interessantesten regional Umweltkatastrophen, Fehlentscheidungen, also jetzt aus meiner Sicht die Seefällung damals, ja, also vom Federsee, da hat man die Fläche sich auf ein Viertel reduziert, man hat zwei Meter den Wasserspiegel abgesenkt in zwei Phasen. Das war, glaube ich, Ende des 18. Jahrhunderts. Ja. Und dann gehofft, dass man dadurch landwirtschaftliche Fläche gewinnt. Was ist passiert? Man hat nur Sumpf gewonnen, also wo man sowieso nicht nutzen konnte, wo dann später ein Moor gewachsen ist. Aber man hat sehr, sehr viel an Fischgründen verloren. Also das waren sehr fischreiche Gewässer. Das ist alles weg gewesen, aber vor allem, man hat klimatisch sehr viel gewonnen. So ist die Gegend viel, viel kälter geworden, weil die Fläche von einem abgelassenen Federsee da war praktisch eine Kaltluftsenke und da hat sich praktisch immer so Kaltluftnebel gebildet und es war das Klima, ja. Das Wasser hat sonst immer die Wärme zurückgehalten und da war sehr ausgeglichenes Klima vorher dort und seitdem war es also sehr, sehr zum Nachteil des Klimas. Also die Moore sind nicht nur was CO2 angeht, aber auch als Wärmespeicher sehr ausgleichend im regionalen Maßstab.
Haben wir noch sehr viele Moore europaweit, weltweit oder gibt es da neue dazu oder werden die immer nur, im Prinzip immer nur, hört man von Mooren, also, immer, wenn sie verdrängt werden?
Ja, also wir haben in Skandinavien sind sehr viele noch intakte Moore, also Sibirien, ne, Nordrussland, Kanada, wir haben sehr, sehr viele Moore. Also das ist nicht so, dass wir die Moore muss man natürlich schützen, aber das ist jetzt die Frage auch, was man in Industrieländern macht, ja. Weil die Fläche der Feuchtgebiete ist riesig. Also es gibt nicht nur die Moore im eigensten Sinne, es gibt auch viele Sümpfe entlang der Flüsse, Überschwemmungsbereiche und so weiter. Also dieser Wechselbereich zwischen Wasser und Land ist sehr fließend und sehr vielfältig. Und das merkt man auch an den ganzen Lebewesen, die dort sind.
Was ist denn der Unterschied zwischen Sumpf und Moor, wo Sie es jetzt gerade angekündigt
haben? Ja, also die Nomenklatur ist auch sehr, sehr, eindeutig schon. Also da würden manche Kollegen sagen, ja, das ist schon ganz klar, was ist. Aber im Sprachgebrauch ist es nicht so klar. Also man unterscheidet immer zwischen Mooren, die dann vom Grundwasserspiegel abhängen. Das sind sozusagen die Talmoore. Ja. Und darüber kann ein Hochmoor auswachsen, der dann nur vom Niederschlagswasser gespeist wird. Das sind die Flächen, die Moore, die dann sehr viel Kohlenstoff haben. Dann haben wir die Sümpfe und die müssen nicht unbedingt so viel Kohlenstoff haben, also so viel Organik drin haben. Ein Sumpf kann, sagen wir mal, ein matschiger Boden irgendwie im Mündungsbereich eines Flusses sein, wo kein Kohlenstoff akkumuliert wird oder sehr wenig. Ja, also das beschreibt den Zustand der Wassersättigung, Überschwemmung und so, also im normalen Sprachgebrauch. Aber sonst ist die Trennung je nachdem, wo das Wasser herkommt und wie viel Kohlenstoff, also wie viel Organik drinnen ist in dem Feuchtgebiet.
Und in den beiden wachsen dann ganz spezielle Pflanzen, die mit dem CO2 klarkommen?
Nicht CO2, also CO2 ist für die kein Problem. Also CO2 ist das, dass die Pflanzen nehmen. Das ist jetzt, für uns ist das CO2 ein Problem und das CO2 oder Kohlenstoff wird dann CO2 von den Pflanzen aufgenommen und aus Kohlenstoff im Moor festgelegt. Ja. Nur, was die Pflanzen für ein Problem haben, deswegen sind so besondere dort. Die haben Kopf oben in der Luft und Wurzeln ohne Sauerstoff. Und so haben sie eine ganz besondere Mechanismen der Belüftung entwickelt. Also Reis zum Beispiel ist eine ganz typische Pflanze. Ja, also eine der wenigen Pflanzen aus den Sümpfen, die wir als Nahrungsmittelpflanze nutzen, weltweit eine der wichtigsten. Und die hat sogenannte Erenchyme. Also das sind Luft, Leitbahnen, mit denen die Pflanze das schafft, mit leichtem Überdruck sogar, also die können sogar so leichten Überdruck aufbauen, Luft und damit Sauerstoff bis in die Wurzeln rein zu pumpen.
Ach, die holen sich dann von der oben
die holen sie von Sauerstoff? Oben, und ja, von oben Sauerstoff, erzeugen auch Sauerstoff in der Photosynthese und leiten das in die Wurzeln, damit die Wurzeln atmen können. Und es geht sogar noch weiter, die geben den Sauerstoff auch an die Wurzeln, an die Umgebung ab. Und da fragen sie, warum? Eine kostbare Ressource, warum geben sie das ab? Da haben wir auch schöne Studien darüber gemacht, wenn sie das 60.000-fach vergrößern, dann sehen sie da kleine Mikroorganismen an den Zellwänden der Wurzeln und die oxidieren Methan, die oxidieren Ammonium, also machen für die Pflanzen das Umfeld lebbarer und stellen dann Nährstoffe bereit. Und für uns machen die Pflanzen wieder das Positive, dass sie Methan, was auch klimawirksam ist, wieder oxidieren zu CO2. Also die verringern dann die Methanemissionen. Da sind wir beim Thema Biogas wieder. Was da.
Also. Aber die Pflanzen müssen sich sozusagen den Sauerstoff holen. Gibt es dann auch Pflanzen in Mooren, die ganz ohne Sauerstoff auskommen oder gibt es das nicht?
Nein, das gibt es nicht. Das ist die, sag mal, die unsere toxische Lebensweise, ja, also die Pflanzen kennen, es gibt Pflanzen, die dann sehr lange immer schwemmt bleiben können. Also das, wir haben auch Untersuchungen am Drei-Schluchten-Staudamm in China gehabt, wo es dann darum geht, durch diesen Stausee werden da Bereiche monatelang überschwemmt. Und es ging darum, können das jetzt Pflanzen überleben, so viele Monate dann überschwemmt zu bleiben unter Wasser? Und das kennen Sie. Also das sind es gibt Pflanzen, die sind wahre Meister Genügsamkeit, je nachdem welche Form. Ja. Und dann gibt es Arten, die dann ein paar Wochen, sogar Monate unter Wasser überschwemmt bleiben können und dann nahe ist das Wasser weg und sie leben weiter. Mhm. Also es gibt, aber sag mal, ohne Sauerstoff kann auf Dauer kein Leben sein, jetzt in der Form, wie wir das kennen.
Also das heißt, Sie müssen sich immer so Tricks einfallen lassen, wie Sie an den Sauerstoff kommen, wie Sie gesagt haben, beim Reis, der dann den...
Ja, also das machen unser Schilf oder Rohrkolben, also das sind die Pflanzen, die genauso das Gleiche machen.
Die haben oben in der Luft genug Sauerstoff.
Das sogenannte Erenchyme, ja, das sind so, wenn Sie so Rohrkolben am besten oder die Iris aufschneiden, die Blätter, dann sehen Sie kleine Hohlräume drinnen. Ja, und das sind eben diese Luftleitebahnen.
Das sind dann also meistens solche schilfartigen oder bambusartigen Gewächse, so diese klassischen, die man eben kennt. Mhm,
genau.
Gut, wunderbar. Jetzt machen wir noch mal ein bisschen Musik und dann geht's weiter um 15.36 Uhr. Jetzt kommt eine Band, die ihre Arbeit kaputt macht, denn die essen Blumen, die Ärzte. Viel Vergnügen. Blumen werden gegessen bei den Ärzten. Das hören Sie gar nicht so gern, Herr Professor Katz, da ich esse Blumen.
Oh, kein Problem, ich esse auch Blumen. Ich esse auch Fleisch. Ja.
Also. Jetzt machen wir hier weiter mit dem Professor Marian Katz da bei der Plattform mit Biogasanlagen, weil denn da macht der Mensch im Prinzip nichts anderes, als sich die Grundfunktionsweise der Moore zunutze machen, oder?
Ja, stimmt irgendwie. Ja. Das ist eine ähnliche Welt. Also wenn wir keinen Sauerstoff haben, dann funktioniert das Leben anders. So werden Stoffe, also chemisch schon reduziert. Ja, bei dieser Reduktion verschiedener Stoffe, die dann also von Eisen bis Schwefel und dann bis zum Kohlenstoff gehen und da als letzte Stufe entsteht dann Methan. Und Erdgas ist nichts anderes als 99,9% Methan. Ja. Also das, was wir als Methan anzapfen und als Erdgas aus Russland oder woher immer zu uns liefern, ist ein konservierter Produkt der urgeschichtlichen Biogaserzeugung, wenn wir das so pointiert sagen. Ja. Also wenn man sich vorstellt, die organische Substanz, also das Leben, ja, Pflanzen, Tiere, fallen ins Wasser, dort ist kein Sauerstoff, es geht diese Gärung los und am Ende entsteht Methan. Also pluppert Methan, auch CO2 natürlich, also Kohlendioxid und Methan pluppern raus und wenn es erdgeschichtlich so passiert, dann haben wir daraus dann Kohlevorräte und die sich mit Bergbau Beschäftigter weiß, dass da Methan, also wenn da Methanbrände oder Explosionen in Bergwerken, das ist eben Explosion von Methan, ja, das ist immer etwas Methan mit dabei. Und bei der Erdölgewinnung entsteht sehr viel Erdgas oder wird sehr viel Erdgas freigesetzt. Im Nahen Osten wird das sehr viel davon noch abgefackelt, also wird praktisch nur abgebrannt. Ja. Und in anderen Ländern, also man versucht jetzt das hier bei uns natürlich zu nutzen, also wir nutzen das russische Erdgas, also den russischen Erdgas- und Erdölfeldern. Und das ist einmal das Fossile und das setzt den fossilen Kohlenstoff, also der früher festgesetzt wurde und nicht klimawirksam war, in die Atmosphäre hinein. Und so haben wir den Klimawandel, die Erwärmung und die milden Winter und heißen, trockenen Sommer. So, und jetzt versucht man natürlich, diese fossilen Energiequellen zu ersetzen. Und das ist halt ein Teil die Idee der Energiewende. Und das hat natürlich, die Energiewende hat viele Facetten die Vielfalt der Energiewende ist das Spannende dabei, diese Demokratisierung der Energieerzeugung, wie ich es nenne. Und ein Bereich davon ist Biogas. Und Biogas macht nichts anderes, als dass wieder diese Prozesse, die einmal im Moor oder auch in der erdgeschichtlichen Zeitraum stattgefunden haben, sich zunutze macht. Es muss natürlich viel effizienter, viel schneller gehen. Dafür braucht man kann nur bestimmte Stoffe verwenden, also die dann mikrobiell möglichst, also relativ bald, rasch, innerhalb von rasch, also rasch in diesem Bereich sind 100 Tage, 150 Tage, also das ist nicht so, dass es in einem durchgeht, ja, der Prozess ist relativ langsam. Dass also innerhalb von diesen 100, 150 Tagen aus der Mais-Silage oder Gülle oder Gras oder was immer, ja, oder Biomüll, dann daraus Methan wird. Und dieses Methan ist praktisch nichts anderes als das Erdgas oder das Biogas ist, ein Erdgas mit hohem Anteil an CO2, also brennwertmäßig schlechter als das Erdgas, aber man kann das Biogas aufreinigen und ins Erdgasnetz einspeisen. Das machen einige Anlagen. Das ist auch eine Möglichkeit, Bio-Erdgas sozusagen zu beziehen oder zu nutzen. Und auf der anderen Seite, und das sind die meisten Anlagen, die verstromen das. Also das heißt, das Biogas mit 55% Methan geht zu den großen Maschinen, zu Blockheizkraftwerken. Also das ist praktisch so wie ein überdimensionierter Achtzylinder. Ja. Groß so 5 Meter lang so ungefähr. Ja. Und da am Ende wird da draus sich 500 Kilowatt Energie erzeugt oder 250 Waschmaschinen können Sie jetzt betreiben auf einmal von so einem Generator mit 500 kW.
Das klingt aber ja jetzt relativ einfach. Das heißt, man braucht nichts als, jetzt sage ich mal, Abfall, Rasenschnitt oder pflanzliche Abfälle, entzieht den Sauerstoff. Und dann entsteht daraus nicht genau, aber so gut wie das Gleiche, was wir jetzt im Erdgas haben, das seit Jahrmillionen unter der Erde entstanden ist und kann dann entweder als Gas verwendet werden oder dann dadurch irgendwie ein Kraftwerk direkt dort vor Ort betrieben werden und Strom produzieren.
Das klingt zwar so auf den ersten Blick, aber in der Tat ist die Biogasenergie die aufwendigste von allen regenerativen Energieformen, sage ich jetzt von meiner Warte aus natürlich, die Windräder bauen, die würden natürlich was anderes behaupten, aber das Spannende an Biogas und der Grund, warum, also es hat verschiedene Gründe, warum man sich als Ökologe der Biogasforschung widmet, das Spannende an Biogas ist, es verbindet die Biologie mit der Technik und natürlich mit der Wirtschaftlichkeit zusammen und ist dezentral, man ist im Land, also auf dem weiten Land, ja, mit der Bevölkerung zusammen, mit dieser unglaublich komplexen Biogaserzeugung und Verwertung. Denn Wind bläst oder bläst nicht oder bläst mehr oder weniger, ja. Aber Sie müssen zunächst mal die Stoffe, die Sie in die Biogasanlage bringen, erzeugen, ja, oder müssen Sie einfach haben. Also egal ob Mais oder Grassilage oder Gülle oder irgendwelche Speisereste. Jetzt jeder dieser Stoffe hat eine andere Charakteristik. Also, und dann führen Sie das in Ihre Biogasanlage rein und dort gärt es. Nur jeder der Stoffe gärt anders. gibt ihnen mehr oder weniger gutes Gas, hat Begleitstoffe, die ihnen das Ganze zum Umkippen, also sprich absolut also ins Verderben stürzen können. Ja, wenn Sie sich vorstellen, Sie haben einen Fermenter, der hat 1000 Kubik, ja, also 1 Million Liter, und es wird daraus eine stinkende Brühe und kein Biogas, dann haben Sie ein Riesenproblem. Ja. Sie müssen das rühren, ja. Sie müssen es abdichten. Ja. Also das sind schon, und danach haben Sie ein Gas, was Sie erst aufbereiten müssen, also ein bisschen noch reinigen für die Motoren. Dann müssen Sie die Motoren betreiben, die Motoren müssen laufen, die laufen 24 Stunden lang meistens. Und am Ende haben Sie 3 Stufen, also haben Sie das rumgepumpt, von dem Fermenter zum Nachgärer, zum Gerstlager, alles abgedeckt, ja, damit wir keine Emissionen haben. Und am Ende müssen Sie es noch rausbringen, also müssen Sie es wieder zurück auf die Felder bringen. Das ist schön, weil dadurch haben Sie einen geschlossenen Kreislauf. Also Sie brauchen so gesehen, so betrachtet kaum noch Mineraldünger von außen. Also Sie führen im Kreis die Nährstoffe, die Sie in der Biogasanlage haben. Und das Einzige, was Sie brauchen, ist Wasser für das Pflanzenwachstum, das CO2 aus der Luft. Ne? Also so betrachtet ist es wirklich ideal und klimaneutral. Nun natürlich gibt es also auch da Pferdefüße, ja. Aber diese ganze biologische Komponente, also wie bringt man die Stoffe zum Gären? Und jetzt versucht man natürlich aus dem gegebenen Raum, also Raum des Fermenters, möglichst viel Ertrag zu bekommen. Das kann, und das muss stabil laufen. Also wir brauchen immer die gleiche Menge an Biogas. Also diese grünen Kuppel, die Sie da sehen, wenn Sie durch die Landschaft fahren, die bevorraten die Motoren ja zwischen 3 und 4, 5 Stunden maximal. Ja. Das heißt, wenn Ihr Prozess in Stocken gerät, haben Sie nach ein paar Stunden kein Gas mehr. Ja. Und das ist natürlich auch knapp kalkuliert alles. Also die Biogaserzeugung ist eine der wirklich aufwendigsten Formen der regenerativen Energieerzeugung. Nur man hat einen gewaltigen Vorteil gegenüber allen anderen, dass man das nämlich bereit hält und ausschalten kann, wenn man will. Ne? Die Sonne kann man nicht, einen ausschalten, Wind auch nicht. Und das ist die große Stärke von Biogas.
Also wäre das quasi als dritte Komponente, als dritte unabhängige Komponente eine relativ gute Sache. Sie an der Uni oben haben ja auch so eine kleine Anlage. Und da schauen Sie dann quasi, welche Stoffe die besten sind oder welche man nicht verbinden darf oder was man nicht machen darf, dass es dann eine Brühe gibt oder was besonders effizient ist. Oder was machen Sie an Ihrer Anlage oben?
Also wir haben schon einige Projekte, die werden unterstützt von der, oder wurden also in der Vergangenheit von der Landesstiftung, also Stiftung Baden-Württemberg, vom Bundesministerium für Landwirtschaft, also die Agentur Nachwachsende Rohstoffe, haben das zweite große Projekt jetzt mit den Mikrobiologen zusammen. Also Professor Dürre und Frank Bengelsdorf und seine Gruppen, die arbeiten dann daran, das mikrobiologische Verständnis dabei zu bringen. Und das ist unsere große Stärke, ja, hier an der Uni gegenüber anderen. Es gibt viel größere Institute, die sich mit Biogas beschäftigen, also in Hohenheim zum Beispiel. Aber unsere große Stärke ist das ökologische Verständnis. Wir lernen viel von der Natur, also da kommen uns die Moore als Modellobjekte sehr zugute. Und auf der anderen Seite haben wir ganz starke anaerobe Mikrobiologie, die uns da unterstützt, um unser Verständnis wieder zu verbessern. Und wir helfen ihnen wieder mit entsprechenden Materialien und Proben.
Und geben Sie dann auch quasi ganz klare Tipps für Betreiber von solchen Anlagen, dass Sie sagen, den Rasenschnitt nicht oder da muss man auf dieses achten?
Theoretisch kennen wir das. Wir haben jetzt gerade aktuell sind wir in der Region ein bisschen unterwegs und wir proben ein paar Biogasanlagen, weil wir ein paar eigene Ansätze noch untersuchen wollen und sehen, wie das in der Praxis dann ist. Wir haben jetzt ein größeres Projekt momentan am Laufen und es geht um die Flexibilisierung, also der Biogasanlagen. Also wie ich vorhin erklärt habe, ist die Biogaserzeugung relativ kompliziert und teuer natürlich. Ja. Also es hätte vor 10 Jahren keiner gedacht, dass heutzutage die Photovoltaik so billig wird. Ne? Also Sie bekommen die Kilowattstunden in großen Ausschreibungen um die 6 Cent oder so. Ja. Also das sind schon also wirklich, und genauso mit der Windenergie. Also diese Kostendegression bei Photovoltaik und Wind hätte keiner erwartet. Auf der anderen Seite hätte keiner erwartet, dass Lebensmittelpreise so gut erwartet. Also man hätte vielleicht sehen können, aber vor 10, 15 Jahren nicht, dass die Lebensmittelpreise so ansteigen an den globalen Märkten. Und so wird es für die Biogasanlagenbetreiber entsprechend eng, nachdem die Förderperiode von 20 Jahren, also die gesicherten Vergütungen, auslaufen. Und jetzt, wenn wir mit der Energiewende fortschreiten, dann wird dann immer mehr Bedarf sein, die Energie zu speichern beziehungsweise bedarfsgerecht zu erzeugen in Zeiten, wo die Sonne nicht scheint. Also wenn die Sonne scheint zu Mittag, macht sehr viel Strom, und in der Früh und am Abend ist ein Riesenstrommangel.
Und wenn dann auch kein Wind ist früh und abends, dann fehlt es auch.
Dann ist es noch schlechter. Ja. Und das kennen Sie sehr gut. Also bei der IPEX, bei der Strombörse, also wenn Sie im Internet Strombörse und dann Richtung Leipzig dann einklicken, dann sehen Sie, also für alle Tage der vergangenen Jahre können Sie sich die Preiskurven anschauen. Und das ist so, dass Sie also ein Unterschied, dass teilweise doppelte Preise haben in der Früh und am Abend wie zum Mittag und in der Nacht. Ne? Also da haben sie also richtige Preissprünge. Und das ist die Gelegenheit für das Biogas, gerade in diese zwei Zeitfenster einzusteigen und dort den Strom zu erzeugen. Weil das würde dann die Netze gewaltig stabilisieren, weil das größte Problem ist die Netzstabilität bei der Energiewende, dass man in Zeiten, wo wir wenig Strom haben und hoher Strombedarf da ist, trotzdem den Bedarf decken können.
Und es können ja so Biogasanlagen auch mit Müll betrieben werden. Also man kann ja seinen Hausmüll natürlich jetzt nicht.
Also doch, kann man auch.
Kann man auch.
Ja, also Hausmüll, also die braune Tonne, also ja. Sortiert, ja.
Also damit könnte man auch was. Also man muss jetzt nicht unbedingt Rasenschnitt haben oder extra Mais anpflanzen, sondern man kann auch wirklich sagen, von dem Biohausmüll könnte ich das auch betreiben.
Ja, das ist jetzt eine andere Schiene wieder, wenn wir so wollen. Ja, das andere eine ist, was macht das landwirtschaftliche Biogas? Das ist vom Prinzip das Gleiche, ob ich da Speisereste nehme oder Maissilage. Und es ist traurig, aber wir haben in den Industriestaaten eine gewaltige Menge an Müll. Ja, je reicher die Gesellschaft, umso mehr Müll produziert sie. Also jeder von uns, also von Industrieländern, also auch in Deutschland, produziert ca. 2 Kilo Müll pro Person und Tag. Ja, also 2 Kilo. Und davor ist ca. ein Drittel Organik. Also das sind weltweite Untersuchungen, die das belegen. Das geht also ziemlich ein. Also insofern kann man das sehr gut multiplizieren. Und eines der größten Probleme der Industrialisierung oder des Wohlstandes ist unser Müllberg. Also man hört immer wieder von Plastikmüll in den Meeren, ne, in den Ozeanen. Aber vor unserem Müll vor der Haustür machen wir gerne die Augen zu. Und das sind die Deponien. Also wenn man das Auge ein bisschen geschult hat, dann sieht man, wo sie liegen. Ja, das sind immer so die plötzlich Berge innerhalb der flachen Landschaft. Ja, egal, wo sie hinfahren, sehen sie die immer wieder. Und diese Deponien sind auch nichts anderes als eine Biogasanlage oder ein Moor. Sie geben das, wenn die Organik drinnen ist, dann wird dort genauso Methan gebildet.
Und, ja. Nur entweicht es dann einfach unkontrolliert.
Ne? Ja, man versucht zu fangen, nur das ist nicht so, dass man das in Kauf nimmt. Also die Techniker, das ist schon eine eigene Wissenschaft, ja, wie man versucht, das abzufangen. Aber dem ist nicht beizukommen so richtig, weil das Riesenflächen sind und diese... Es gibt immer über das Gas über Jahrzehnte. Ja. Also und wir sind hier in Deutschland natürlich auf einem ganz anderen technischen Stand wie in anderen Ländern. Also bei uns versucht man das schon eher. Oder ist man da erfolgreicher als woanders? Aber wenn Sie sich vorstellen, in vielen, vielen Ländern, auch die EU, wird noch die Organik deponiert, auch wenn die EU das verbietet. Ja. Es gibt praktisch keine Möglichkeit. Oder wurde noch keine, also wird es noch nicht umgesetzt. Also wird der gesamte Müll auf die Deponie geschmissen und dann haben sie nichts anderes als eine über Jahrzehnte bis Jahrhundert gasende Biogasanlage, die dann Methan, was klimaschädlich ist, an die Umwelt freisetzt.
Was man mit ein bisschen effizienterem Einsatz alles im Optimalfall, sage ich jetzt mal, in Anlagen verwerfen konnte und dann dieses Gas ganz gezielt auffangen und verarbeiten kann.
Ja, das ist eben der Sinn. Also die EU hat da schon, das ist schon sehr fortschrittlich. Also es gibt in kaum anderen Regionen der Welt, also dass man diese Trennung der Organik aus dem Müll vorschreibt. Mhm. Es gibt Landkreise, auch hier, also vor der Haustür, die sich da sperren, was für mich absolut unverständlich ist, also eine getrennte Müllsammlung einzuführen. Mit dem Argument, dass die ländlichen Landkreise gar nicht so viel Organik produzieren.
Weil die alles gleich in den Garten schmeißen, ne?
Ja, ja, ja. Glauben Sie das auch?
Weiß ich nicht. Ich glaube, ich frage es. Aber es klingt aber zumindest perspektivisch, klingt es jetzt mal sehr, sehr gut. Man könnte mit disziplinierter Mülltrennung und wer, wenn nicht wir Deutsche, sind dafür prädestiniert, sage ich mal.
Da wirklich
gucken, dass man da richtig was Nutzen hat. Also von dem vielen Müll, den Sie gesagt haben, den wir produzieren, den kann man dann auch wirklich sinnvoll und gut einsetzen.
Aber jetzt muss ich meine Frage noch mal wiederholen. Ja? Ja. Wenn Sie denken, also wer würde mehr organischen Müll produzieren? Sind das also die Städte oder die Landkreise? Oder
Sie
es überlegt. Ja? Sie sagten vorhin, dass man würde das auf den Komposthaufen schmeißen. Wer hat draußen einen Komposthaufen? Ja? Wenn Sie da die ländlichen Regionen...
Also bei uns, und es ist nur Pfuhl, das ist doch keine so ländliche Region, da hat aber schön jeder in seinem Garten einen Komposthaufen und da spart sich auch jeder die braune Tonne.
Das ist je nach Blickwinkel. Also viele tun es gar nicht. Viele wollen gar nicht, die tun ihren Garten sogar mit Steinen belegen, damit sie nichts Grünes dort haben. Also in der Tat ist es so, es gibt deutschlandweite Untersuchungen und die ländlichen Kreise erzeugen mindestens die doppelte Menge an Biomüll wie die Städte.
Also es ist hier ein Aufruf an alle Landkreise, guckt mal, ja, dass ihr die Mülltrennung voranbringt. Wir müssen hier leider aber jetzt schon zum Ende kommen, Herr Professor Katzstadt, denn wir sind schon am Ende der Plattform angekommen, aber ich möchte es nochmal als Ausblick mitnehmen, dass wir hier Hoffnung haben, dass wir viel Methan produzieren, das nicht in die Umwelt abgegeben wird, sondern das irgendwann mal in Biogasanlagen gefangen wird und dann genutzt werden kann und eine von diesen in kleinen Format, nur aus Forschungszwecken, haben Sie auch oben bei sich an der Universität. Nochmal kurz Werbung für den Botanischen Garten. Alle bitte in den Botanischen Garten kommen. Sonntag mit Gewächshäusern. Ansonsten einfach so oder in den Biergarten gehen. Auf der Homepage von der Uni schauen, was es da alles für Veranstaltungen das ganze Jahr über gibt. Dann sind wir am Ende. Ich bedanke mich sehr herzlich beim Leiter des Institutes für Systematische Botanik und Ökologie, den Herrn Professor Marian Katzter. Vielen Dank, dass Sie da gewesen sind.
Ich danke auch.
Und tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.